Heute ist Freitag, der 1. Dezember. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Der November ist abgehakt. Es war für den S&P der beste Monat seit Juli letzten Jahres mit einem Anstieg von 9,6%. Der Start in den Dezember, verhalten Dell unter Abgabedruck, die Umsätze und die Umsatzaussichten enttäuschen. Bei Pfizer das potenzielle Gewichtsverlustmedikament in den Testergebnissen auch eher enttäuschend. Pfizer und Dell also bremsen die Wall Street aus. Und der Cybertruck-Event bei Tesla am Donnerstag, ja, die Reaktion auch hier ziemlich lauwarm. Heute um 17 Uhr eurer Zeit wird Jerome Powell, der Chef der Notenbank, eine Rede halten. Es wird also noch spannend. Wird auch der Chef der amerikanischen Notenbank möglicherweise frühere Zinssenkungen in Aussicht stellen? Da wird die Wall Street also am Freitag gut zuhören. So, Guys, einen schönen guten Morgen aus New York. Guten Nachmittag, it's Happy Friday, jawohl ja. Schön kalt bei uns, aber strahlend blauer Himmel wie schon seit vielen Tagen. So, also tauchen wir mal ein, gehen wir vom Wetterbericht zum Börsenbericht. Fast das Gleiche eigentlich, oder? Wir haben heute Morgen leichte Kursschwäche an der Wall Street, auch mit verursacht durch die Aktien von Pfizer und Dell, die beide etwa 4-5% auf der Verliererseite sind. Dell belastet vor allem durch die enttäuschenden Umsätze im PC-Segment und Pfizer belastet durch die jüngsten Ergebnisse für das potenzielle Gewichtsverlustmedikament. Die Testphase hat hier nicht die erhofften Ergebnisse gebracht und vor allen Dingen sieht man bei diesem Medikament mehr Nebenwirkungen als gewünscht. Die Rate derjenigen, die sich übergeben müssen, Durchfall bekommen, denen schwindelig wird, ist sehr hoch. 74%, 73% sagt, es wird ihnen schwindelig. 47% sagen, sie müssen sich übergeben und 25% kriegen Durchfall. Naja, also dafür, dass man dann mit diesem Medikament nach 32 Wochen 8-13% Verlust an Gewichtsfett hat, naja, vielleicht einfach mal ein Brötchen weniger essen, ja. 8-13%, das lässt sich auch anders erreichen. Über 26 Wochen 5-9,5% Gewichtsverlust. Das liegt beides unter den intern angepeilten Zielen und dementsprechend wird diese Doppeleinnahme quasi, das Medikament muss man zweimal einnehmen, täglich, das wird jetzt erstmal eingestellt. So, und damit bleiben Eli Lilly und Novo Nordisk in diesem Segment die absoluten Spitzenreiter. Wenn diese Werte heute also profitieren, während Pfizer unter Druck steht, wäre das kaum erstaunlich. Bei Novo natürlich, was für eine Aktie in den letzten 12 Monaten. Die hat ja nun wahnsinnig gut performt und wir haben hier unlängst auch ein paar Gewinnmitnahmen gesehen. Aber heute könnte man von den Meldungen bei Pfizer profitieren. Also Pfizer hacken wir damit mal ab. Bevor ich jetzt auf Dell eingehe und die vielen anderen Ergebnisse, nochmal ein Blick aufs große Ganze. Gestern die OPEC-Tagung, die freiwillige Förderquotenkürzung um täglich 1 Million Barrel. Naja, also wir wissen ja ohnehin schon aus der Geschichte der OPEC Plus, dass man sich ja oft nicht an die definitiven Förderquoten hält. Eine freiwillige Förderquotensenkung, das wird an der Wall Street als sehr halbherzig wahrgenommen und der Ölpreis dementsprechend seit der Tagung auch unter Abgabedruck. Die USA haben übrigens gestern nochmals die strategischen Ölreserven weiter aufgestockt und haben, wenn ich mich jetzt hier richtig entsinne, 2,6 Millionen Barrel Öl erworben. Also OPEC Plus haken wir mal ab. Das war ein Rohrkrepierer, muss man sagen. Wir haben über Nacht Daten aus China bekommen. Der Kaiching Manufacturing Index, der PMI für den abgelaufenen Monat, für den November, über den Erwartungen im Industriesegment 50,7 erwartet wurden, 49,6. Also ein bisschen besser, als man erwartet hatte und auch ein bisschen besser als noch im Oktober. Und alles über 50 bedeutet, dass sich wieder leichtes Wachstum einstellt. Sehr widersprüchlich allerdings. Wir hatten ja erste Mittwochnacht den offiziellen PMI, den Einkaufsmanager-Index, der von staatlicher Seite veröffentlicht wird. Und der lag sowohl im Dienstleistungssektor wie auch im Bereich der Industrie unter den Erwartungen des Marktes. Die Rallye gestern Nachmittag vor dem Closing an der in China wurde laut Bloomberg auch durch Spekulationen angefacht, dass wohl eine Staatsfonds-Aktien erworben hat. Ich finde nochmal, ich wiederhole mich jetzt, aber die Statistik von Walmart war wirklich faszinierend. Walmart ist einer der größten Importeure von chinesischen Waren in die USA. Von 2018 bis heute ist der Exportanteil chinesischer Waren von Walmart von 80% auf 60% gesunken. Und das ist eigentlich auch das Kernproblem Chinas. Viele Unternehmen diversifizieren ihre Risiken weg von China und einer der ganz großen Gewinner ist Indien. Walmart im Jahr 2018, nur 2% aller Importe kamen aus Indien. Weil mittlerweile liegen wir bei 18%. Das ist also deutlich ausgeweitet worden. China ist also hier ganz klar im Nachteil und das macht auch die Stabilisierung der Wirtschaft dort nicht gerade einfach. Die ausländischen Investitionen in das Land sind rückläufig. So, heute wird es um 17 Uhr eurer Zeit noch ein wichtiges Ereignis geben und zwar nimmt Jerome Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, an einer Veranstaltung teil beim Spielman College. So, um 11 Uhr geht's los meiner Zeit, 17 Uhr bei euch. Das ist dann erstmal eine Art Chatrunde und dann beginnt um 20 Uhr eine Podiumsdiskussion eurer Zeit, an der Jerome Powell teilnehmen wird. Und jetzt ist die Frage, was wird er denn jetzt sagen? Wird er die Worte von Notenbankgouverneur Waller folgen und spiegeln, so nach dem Motto, look, die jüngsten Wirtschaftstrends zeigen, dass wir einen Pfad der Abkühlung eingeleitet haben, auch bei der Inflation, vielleicht, wie Waller ja angedeutet hat, auch schon Zinssenkungen ein bisschen früher. Das wäre natürlich ein Szenario, wenn Powell das spiegelt, dass die Renditen der Staatsanleihen runterzieht und den Aktienmarkt nochmal anfachen könnte. Also ab 17 Uhr wird's da spannend. Meine persönliche Vermutung ist, dass sich Powell hier wesentlich neutraler halten wird und sagen wir mal gedämpft optimistisch, aber eben neutral in die nächste Notenbanktagung reingeht. Und wir haben im Übrigen dann auch in wenigen Tagen den Beginn der sogenannten Schweigephase, die Quiet Period der amerikanischen Notenbank im Vorfeld der FED-Sitzung. Da dürfen sich dann also die Notenbanker nicht mehr öffentlich zu Wort melden. Es wird also hier in den nächsten Tagen deutlich ruhiger werden. Und ich möchte an der Stelle mal einen Blick auf die nächste Woche werfen. Diese Woche war ja in Sachen Wirtschaftsdaten noch relativ langweilig. Aber nächste Woche geht's dann schon los. Da wird's spannender. Wir haben am Dienstag die Job Openings, der JOLTS-Bericht für den Oktober. Wie viele offene Arbeitsstellen gab es im Oktober in den USA? Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister für den November auch am Dienstag. Und dann haben wir am Freitag den US-Arbeitsmarktbericht für den November. Und wir haben das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Sehr viele makroökonomisch also wichtige Ereignisse. Wie stark ist der Arbeitsmarkt? Waren die Arbeitsmarktdaten im Oktober deshalb möglicherweise auch schwächer, weil wir den großen Streik der UAW-Autogewerkschaft hatten? Das könnte bedeuten, dass der Arbeitsmarktbericht im November erneut eher stärker ausfallen könnte. Oder sehen wir tatsächlich eine Abkühlung am Arbeitsmarkt? Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe waren ja letzte Woche immer noch bei sehr soliden 218.000. Also da wird's auch an den Bond- und Aktienmärkten ein bisschen volatiler, obwohl saisonal betrachtet der Dezember immer noch einer der besten Monate des Jahres ist. Wir haben nächste Woche auch Ergebnisse aus dem Bausektor. Toll Brothers, Hovnanian meldet Zahlen. Wir haben die Ergebnisse von Ciena, von Broadcom und von Lululemon nächste Woche. Wir haben die Zahlen von NIO und auch von MongoDB. Und es gibt einige Analystenkonferenzen, übrigens heute auch schon positive Kommentare zu einem dieser Werte. Wir haben nächste Woche am Dienstag einen Analystentag bei Shopify, bei CVS und bei Johnson & Johnson. Am Mittwoch dann der Analystentag bei McDonald's und Exxon. Und am Donnerstag der Analystentag bei Domino's Pizza und Moderna. Und bei AMD wird es am Mittwoch ein KI-Chip-Event geben. Das kann sich natürlich dann auch dementsprechend auf den Aktienkurs ausüben. Ganz interessant übrigens die AI-Entwicklung auch bei Dell, aber dazu komme ich gleich nochmal. Das heißt also, nächste Woche wird es bei uns ein bisschen mehr Action geben. Und jetzt kommt's, wie es kommen musste. Jawohl, ja, eine kleine Werbeunterbrechung. Für alle meine Hörer, die noch kein Handelsblatt-Abo besitzen, habe ich unter handelsblatt.com/mehraktien ein Vorzugsangebot reserviert, mit dem ihr Handelsblatt Premium 4 Wochen lang für 1 Euro testen könnt. Als Abonnent bekommt ihr außerdem den Geldanlage-Newsletter mit klaren Empfehlungen und Finanztipps aus Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und nun weiterhin viel Spaß mit der Sendung. Ich finde es insofern ganz interessant, wenn wir nochmal diese Woche Revue passieren lassen. Einmal die Diskussion nimmt zu, Wirtschaftsbedenken, was bedeutet eigentlich die rückläufige Inflation und auch eine abkühlende Wirtschaft, was bedeutet das für die Ergebnisse der Unternehmen? Goldman Sachs hatte zum Wochenauftakt an diesem Montag, das war auch Teil von Koch Insights, betont, dass wir innerhalb eines Seitwärtstrends mehr Ups und Downs sehen dürften an der Wall Street. Die Volatilität nimmt zu. Wir haben in dieser Woche auch in der Tat mehr Ups und Downs gesehen. Oft Ups, die sich nicht wirklich halten konnten, die dann abverkauft wurden. Gestern auch. Wir hatten gestern eigentlich die beste Basis für wirklich freundliche Kurse. Die Tatsache, dass wir eine so große Divergenz hatten zwischen dem Dow Jones, der ja über 500 Punkte zulegen konnten, und einem S&P kaum verändert, ein Nasdaq schwächer, ist übrigens auch kein besonders gutes Zeichen für den Markt, dass wir bei allen drei Indizes eine so stark auseinanderlaufende Performance haben. Aber ich nehme mal mit für diese Woche, die Diskussion um eine vielleicht doch harte Wirtschaftslandung nimmt langsam zu. Stichwort Bill Ackman, der Hedgefondsmanager. Wir sehen dementsprechend, dass rückläufige Renditen dem Aktienmarkt nicht mehr unbedingt helfen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem rückläufige Renditen bei Staatsanleihen die Sorge vor Wachstumsflauten die Wachstumsflaute rückt da stärker in den Fokus. Punkt 1. Der zweite Faktor ist, wir hatten den PCE in dieser Woche und die Kernrate lag nur im Rahmen der Schätzungen. Das hätte man vor ein paar Wochen noch gefeiert. Mittlerweile heißt es, das reicht eigentlich nicht aus. Nur im Rahmen der Erwartungen und die Renditen der Staatsanleihen sind daraufhin gestiegen und nicht gesunken. Ist auch ein Signal, dass die Renditen möglicherweise zu stark, zu schnell zurückgelaufen sein könnten. Und wir sehen auch, und ich befürchte mal, oder was heißt befürchte, ich glaube, dass das für das kommende Jahr ein dominierendes Thema sein wird. Wir sehen in dieser Woche, dass der S&P 500 gleichgewichtet, also nicht nach Marktkapitalisierung wie in dem eigentlichen, meist beobachteten S&P 500. Der S&P Equal Weight läuft besser als der S&P 500, der marktgewichtet ist. Und die Nebenwerte laufen auch besser. Und ich würde mal davon ausgehen, dass im nächsten Jahr dieser Trend insgesamt eher auch anhalten wird. Also ein Comeback der Werte der zweiten Reihe. Wir hatten diese Woche viele Kursgewinner. Aber es waren eben nicht die Nvidias und die Microsofts und die Googles dieser Welt. Die haben mal eine kleine Atempause eingelegt. Es waren die Werte in der zweiten Reihe, die ein bisschen stärker gelaufen sind. Und jetzt komme ich mal zu den Earnings und ich fange mit Dell mal an. Der Ertrag pro Aktie war ja nun deutlich höher als erwartet. Alright, aber der Umsatz, der verfehlt die Ziele ziemlich stark. 2,6 Milliarden, damit werden die Ziele um 400 Millionen Dollar verfehlt. Ziele werden sogar um 600 Millionen verfehlt. Das hatte ich jetzt falsch. 22,3 Milliarden, 23 Milliarden wurden erwartet. Damit werden die Ziele um 700 Millionen verfehlt. Und interessant ist vor allen Dingen, wir sehen das gleiche Bild wie bei Best Buy und bei Hewlett-Packard. Das waren die Vorboten. Hätte man noch sagen können, vielleicht hat Dell ja Marktanteile gewonnen und wir sehen den Trend dort nicht. Aber wir sehen den Trend dort auch, nämlich dass die PC-Erholung wesentlich schleppender verläuft, als man dachte. Die Umsätze im PC-Sektor bei Dell lagen bei 12,3 Milliarden und 700 Millionen unter den Erwartungen. Und das beantwortet schon die Frage, der Gesamtumsatz verfehlt die Erwartungen deshalb so weit, weil der PC-Sektor nicht geliefert hat. Wir sehen hier weiterhin Zurückhaltung, sowohl im Bereich der Firmenkunden wie auch im Bereich der Verbraucher. Und vor allen Dingen diese Aussage, dass sich das PC-Geschäft erst gegen Ende des Quartals verschlechtert hat, ist natürlich schon schlechtes Omen für das jetzt angebrochene vierte Quartal, in dem die Umsätze auch die Erwartungen um 2 Milliarden verfehlen werden. Der Ertrag pro Aktie wird auch die Ziele verfehlen. 5% Verlust also bei der Aktie. Die Analystenkommentare, die Bank of America hebt trotzdem das Kursziel auf $82 an, bleibt bei der Kaufempfehlung und betont, dass vor allen Dingen der Bereich AI-Server, also KI, künstliche Intelligenz-Server, die Nachfrage hier ist nach wie vor ausgesprochen robust in allen AI-Server-Segmenten. Da dürfte das Wachstum auch weiter an Dynamik gewinnen. Und man geht davon aus, dass im Fiskaljahr 2025 das Umsatzwachstum über dem langfristigen Trend liegen wird. Also die Bank of America bleibt hier optimistisch. Das klingt eher so, als würde man die Kursschwäche nutzen, um einzusteigen. Bei TD Cowen wird das Kursziel dafür auf $75 auch angehoben. Aber man war vorher bei 58. Die Aktie wird aber trotzdem nur mit Halten eingestuft. Und essentiell gesehen sagt man das Gleiche wie die Bank America, die der AI-Bereich, die Nachfrage in diesem Segment in den Aufträgen ist robust, gutes Kostenmanagement auch bei Dell. Also es ist nicht alles schlecht, auch obwohl die Aktie schwächer ist. So, nächste Woche haben wir den Analysten-Call, Analystentag bei Johnson & Johnson, und im Vorfeld hebt die UBS das Kursziel auf $180 an, stuft die Aktie nochmals mit Kaufen ein, beziehungsweise hebt die Einstufung an von neutral aufkaufen, so ist es richtig. Nächste Woche haben wir also den Analystentag. Klingt so, als könnte der Wert im Vorfeld des Analystentags nach oben laufen. Vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, hier auch mit zuzugreifen. Bei der City hebt man die Kursziele von Lululemon an auf $520. Bei Marvel senkt die KeyBank das Kursziel von 80 auf $70. Und ihr wisst selber, ne, also Opening Bell Plus im Abo, da findet ihr alle Analystenkommentare, die hier an der Wall Street besonders wichtig sind mit den ganzen Details. Werbung in eigener Sache, will hier nochmal gesagt sein. So, also, dann haben wir Marvel, also heute Morgen auch leicht auf der Verliererseite. Wie bei Dell werden die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal enttäuschen. Der Ertrag und der Umsatz, beides wird unter den Erwartungen des Marktes liegen. Deutlich im Plus dafür UiPath mit einem Anstieg von knapp 11% vorbörslich. Sehr gute Zahlen auf der Umsatz- und Ertragsseite, und auch in dem jetzt laufenden Quartal wurden die Erwartungen des Marktes übertroffen oder auf der Umsatzseite in dem jetzt angebrochenen Quartal zumindest eingehalten. Wir haben heute bei Marvel ein Kursziel, wie gesagt, von $70. Das wird reduziert bei der KeyBank. Und UiPath unter anderem bei der Bank America, Kursziele steigen auf $510. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Meldung an, abseits der ganzen Earnings. Und das Cybertruck-Event muss mit angesprochen werden. Tesla ist vorbörslich leicht auf der Verliererseite. Ich finde, man muss vorab nochmal sagen, dass wir, mein Gott, so viele Sachen schon durchdiskutiert haben. Der Cybertruck und dies und das und was weiß ich nicht alles. Ja, es gab gestern einige Neuigkeiten. Die Preise wurden festgelegt, die Modelle und wann sie dann kommen und in Auslieferung gehen, das wurde alles festgelegt. Aber das Ausmaß der Begeisterung hält sich hier ziemlich in Grenzen, auch deshalb, weil die Skepsis sehr groß ist. Ich meine, Elon Musk hat selbst gesagt, wir haben unser eigenes Grab gegraben, O-Ton Elon Musk, gerade noch vor wenigen Wochen mit dem Cybertruck. Und mal abgesehen davon, dass wirklich Schönheit im Auge des Betrachters liegt, ne? Also, ich weiß nicht, ob ich mir das Ding jetzt unbedingt zulegen würde. Aber look, ich meine nochmal, dem einen oder anderen gefällt's, keine Frage. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie Tesla das Ganze aufzieht. Das ist nämlich ganz interessant. Das günstigste Modell, das also nur Rückgratantrieb hat, wird also erst ab 2025 verfügbar sein. Das ist also noch eine ganze Ecke hin. Das Modell wird dann wohl laut Listenpreis $61.000 kosten, vor den ganzen Einsparungen, die man eben bekommt durch, ne, brauchst keinen Sprit kaufen, kriegst keine Rabatte, ne, also das ist vor diesen ganzen Faktoren $61.000 für das Basismodell mit einer Reichweite von 250 Meilen. Aber das Ding kommt erst 2025, ne. Das allradgetriebene Modell kostet dann schon fast $80.000 vor Einsparungen und wird auch erst im kommenden Jahr bereitstehen. Naja, kommende Jahr ist nicht mehr weit hin. 340 Meilen Reichweite. So, und das Cyber Beast kostet $100.000 vor Einsparungen. Mit dem wird man dann mit als erstes an den Start gehen. Und na, da sieht man schon, dass Tesla versucht, sich auf die Modelle zu fokussieren, bei denen die Margen ein bisschen besser sind. Aber es ändert eben nichts daran, dass der Produktionsprozess für diese Autos extrem schwierig sein wird. Das sagt Musk, das sagen auch viele an der Wall Street. Und die Frage wird dann tatsächlich sein, ob das zum einen wirklich den großen Unterschied bei Tesla ausmachen wird und zum anderen, ob nicht sogar insgesamt die Margen des Konzerns darunter leiden werden. Die Citigroup, die Aktie wird heute bei dem Anlegermagazin Barron's empfohlen. Die Bilanzrisiken seien gering. Man hat sehr wenige Kredite im Bereich der kommerziellen Immobilien und die Bank steht vor einer massiven Restrukturierung. Das sind alles Faktoren, die der Citigroup in die Karten spielen. So, der Disney hat gestern bekannt gegeben, dass sie die Quartalsdividende wieder etablieren. Wenn man das jetzt mal hochrechnet für das gesamte Fiskaljahr 2023, haben wir jetzt eine Dividendenrendite von was? 0,6%. Das ist ein bisschen mager, aber immerhin, ne? Mager, das ist so ein bisschen das Motto bei Disney. Ne? Die brauchen keine Gewichtsverlustmedikamente, die liefern einfach mager. Also, ich würde euch wünsche euch jetzt mal gutes Wochenende. Heute Abend keine Closing Bell. Ich dachte, gestern war schon Freitag, ne? Deshalb gab es gestern Abend auch keine Closing Bell. Spaß beiseite. Ich wünsche euch ein spitzen Wochenende, ne? Und wir sehen uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dann und macht's gut.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.